Ja, lieber Christian, erstmal herzlichen Dank, dass wir dich hier interviewen dürfen, in München in deinem Hotelzimmer.
Ich muss mich bedanken.
Ja, wir haben uns mehrere Jahre nicht gesehen.
Das stimmt, das ist eine lange Zeit.
Eigentlich. Ja, und ich möchte einfach gerne wissen, wie hat sich deine Arbeit entwickelt? Also gibt es da irgendwas sehr Charakteristisches, was sich vielleicht verändert hat oder vertieft oder so?
Wann haben wir uns zum letzten Mal gesehen? Wie lange ist das her?
Mehrere Jahre.
Also Jahre, ne?
Ich weiß es nicht genau.
2012?
Kann sein.
Ja, ja, die Arbeit hat sich verändert. Sie hat sich darin verändert, nicht dem Inhalt nach, aber sie ist viel konzentrierter geworden. Sie ist viel intensiver geworden. Es war schon, auch als wir uns da getroffen haben, schon so, dass in meinen Retreats und Seminaren viele Menschen aufwachten. Aber dass so viele Menschen aufwachen, wie das inzwischen der Fall ist, wo ich immer selber denke, dass ich das kaum fassen kann, dass in einem Retreat, im Sommerretreat, wie in diesem Sommer in einem von den beiden, waren 250 Menschen und davon sind 20 Menschen aufgewacht. In dem anderen nicht so viel. Aber es vergeht kein einziges Seminar praktisch, kein Seminar mehr, ohne dass nicht einzelne Teilnehmer aufwachen. Und das ist nicht nur so, dass das dann für eine Woche ist, weil das nenne ich nicht das Aufwachen. Das ist nur eine Erfahrung des Aufwachens und nicht das Aufwachen wirklich. Weil ich die Menschen danach immer wieder treffe, frage ich sie und sie erzählen mir, und wie die Stille sich fortsetzt und wie sie sich intensiviert und wie das Leben nach dem Aufwachen für sie ist. Und viele kommen dann mit Themen, die dann auftauchen, damit man damit arbeitet, damit es sich stabilisieren kann. Also so eine Intensität und so eine Zahl von Aufwachen hätte ich auch vor 10 Jahren nie für möglich gehalten.
Verstehst du unter Aufwachen das Wegfallen von jeglicher Identifikation, oder?
Ja, von Wegfallen von Identifikation und die Erfahrung der Stille, das heißt des stillen Verstandes, dass die Gedanken aufhören und dass diese Stille anhält. Und wenn man zu tun hat, in den Hintergrund tritt und dann wieder da ist. Und diese Stille gekennzeichnet ist von Frieden und Grenzenlosigkeit und immer wieder auch von Glückseligkeit. Und dass in dieser Stille vollständige Ichlosigkeit erfahren wird und dadurch auch vollständige Identifikationslosigkeit.
Aber du sagst keine Gedanken, das bezieht sich auf nicht funktionelle Gedanken, weil funktionelle Gedanken hat doch jeder eigentlich. Ne?
Oder? Ja, aber nur von Zeit zu Zeit und nicht kontinuierlich. Das heißt, dass der Verstand vollkommen still ist und von Zeit zu Zeit Gedanken da sind, die für das praktische Leben nötig sind, praktische Gedanken. Und dass aber die Stille immer wieder, dass sie dann im Hintergrund ist und dann immer wieder den Menschen erfasst. Dass das nicht aufhört. Und dann gibt es einen intensiven Prozess in den Jahren nach dem Aufwachen, in dem sich dieses Aufwachen integriert in die verschiedenen Lebensbereiche und in die verschiedenen Persönlichkeitsanteile. Und dass es auch tiefer wird. Und das ist ein Prozess, den man Realisierung nennt. Der hört nie auf.
Worin besteht die Tiefe?
Die Tiefe besteht in der Selbstverständlichkeit, in der Stabilität. Zu Anfang kann die Stille nicht nur überschattet werden, sondern ist auch sehr gefährdet, weil jemand ist aufgewacht und kommt dann jetzt beispielsweise nach einem längeren Urlaub kommt dann aus seinen Arbeits, fängt die Arbeit wieder an. Und dann sind die normalen Mechanismen der Kommunikation auf der Arbeit wieder da. Und solche Mechanismen, die können zu Folgendem führen. Zuerst ist er auch auf der Arbeit noch still und gelöst und erlebt die Unendlichkeit. Und dann nach einiger Zeit merkt er vielleicht, dass Gedanken wieder mehr auftauchen und dass er erlebt, dass er vor der Teamsitzung oder Abteilungssitzung wieder so nervös wird, so wie früher. So, und dann kann man entdecken, dass da zunächst einzelne Gedanken, Befürchtungen auftauchten und die haben Ich-Struktur wieder lebendig werden lassen. Jetzt kann man damit arbeiten und kann fragen, was für eine Angst ist da aufgetaucht. Und dann kann man, so war das in einem konkreten Fall, entdecken, dass da die Angst war, jetzt langsamer geworden zu sein durch die Stille und die Grenzenlosigkeit und die Erfahrung. Und dass die Kollegen das mitbekommen könnten und dass dann sein Arbeitsplatz gefährdet ist. Dass sie sagen, wir können dich in der Abteilung nicht mehr tragen, das geht nicht so langsam, wie du da herschleichst. Und wie ihm das bewusst geworden ist, ist wie bei allem, das, was bewusst wird, damit kann man sich auseinandersetzen. Solange es nicht bewusst geworden ist, kann man sich nicht damit auseinandersetzen. Und dann kann man sich bewusst damit auseinandersetzen, wie wichtig ist mir der Arbeitsplatz. Nicht, dass er den aufgeben sollte, aber die Auseinandersetzung mit der Gefährdung, ob das bedrohlich erlebt wird. Und wenn er dann entdeckt, dass ihm die Stille viel, viel wichtiger ist, als ob er den Arbeitsplatz behält, auch wenn er ihn behalten möchte. Diese innere Auseinandersetzung führt dann dazu, dass diese Ich-Struktur, die auftauchte, wieder verschwindet, sich wieder löst. Und so gibt es viele Stellen, wo Ich-Struktur auftauchen kann. Es ist ganz typisch, also das kann man inzwischen nach den vielen Erfahrungen wirklich als typisch bezeichnen, dass nach dem Aufwachen Erinnerungen an das frühere Leben, an das bisherige Leben auftauchen. Und auch, dass bestimmte Themen, mit denen man früher zu tun hatte, noch einmal wieder ins Leben kommen. Etwa, wenn früher jemand viel mit Depressionen zu tun hatte, ist es sogar wahrscheinlich, dass er nach dem Aufwachen so eine Art depressiver Phase erlebt. Jetzt kommt es darauf an, dass er diese depressive Phase mit seiner neuen Haltung begegnet. Warum das so ist, hat folgenden Grund. Es scheint so zu sein, dass dieser Organismus an Folgendem interessiert ist. Bisher im Leben hat man bestimmte Teile seiner Person auf dem Weg liegen gelassen, weil man hatte Depressionen und dann war man froh, dass sie vorbei ist und hat vielleicht nochmal dran gedacht, aber es auch nicht tiefer verstanden. Man war froh, dass es weg ist. Eine bestimmte Beziehung, die man nicht richtig gelöst hat, die aber doch zu Ende gegangen ist, wo noch manches ausstünde. Das ist nicht nur, dass man da Sachen nicht wirklich integriert hat, sondern sind auch Teile von einem selbst. Die bleiben liegen auf dem Weg. Und nach dem Aufwachen scheint es dem Organismus darum zu gehen, auch auf dieser Ebene wieder ganz zu werden und deswegen diese liegen gelassenen Teile wieder einzusammeln. Wenn der jetzt diese depressive Phase erlebt, aber nicht mehr so wie früher, weil früher war es nur schlimm und er hat sich dagegen gesperrt und dagegen angekämpft. Wenn er jetzt diese depressive Phase annimmt, und ihr begegnet als etwas, wo es darum geht, das tiefer kennenzulernen, anzunehmen und sich selber zu erleben in diesem depressiven Loch, in dieser Niedergeschlagenheit, in all dem. Sich zu erleben und genau zu erleben, was da im Einzelnen funktioniert und wie sich das anfühlt. Dadurch hat er ein völlig neues Verhältnis zu dieser depressiven Phase und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das seine letzte Bekanntschaft mit einem letzter Kontakt, das letzte Erleben von Depressiven überhaupt ist. Dafür gibt es ganz konkrete und sehr massive Beispiele von Menschen, die vorher sehr tief depressiv waren, immer wieder, und danach noch einmal das in dieser Weise erlebten. So bin ich drauf gekommen, auf das Verstehen dieses tieferen Prozesses, der daran angelegt ist. Auch jemand, der früher viel mit Beziehungen zu tun hatte, wird jetzt plötzlich nochmal solcherlei Beziehungsdrama realisieren. Manche berichten davon, dass Freunde von früher nach 10, 20 Jahren ganz merkwürdig von alleine wieder ins Leben hineinkommen, auftreten. Dass man jemanden getroffen hat, mit dem man vor 30 Jahren verliebt war und aber diese Verliebtheit damals nicht wirklich hat leben können und plötzlich wieder da ist. Solche Dinge. Also das Leben spielt da mit. Und das ist natürlich eine Zeit von relativ intensivem sich begegnen, sich neu begegnen, weil man begegnet sich jetzt gewissermaßen denselben Themen mit einem weiten und ichlosen Perspektive, mit einem entsprechenden Blick. Sodass das ein Prozess, ein tiefer Prozess von Integration sein kann. Aber natürlich auch eine Zeit, in der die Stille, die Unendlichkeit, die Ichlosigkeit gefährdet ist. Weil wenn er in diesem Depressivsein zum Beispiel plötzlich durch die Gefühle, durch die Reaktionen von Mitmenschen, plötzlich rein assoziativ frühere Befürchtungen und Ängste und ich will nicht entsteht, dann haben wir ein Stück Ich-Struktur. Und wenn dieses Ich will nicht sich aufbaut, stärker wird, dann, und das Ganze ja noch relativ labil und jung ist, dann kann hier das Ich wieder neu entstehen. Und dann haben wir dann die Situation womöglich, dass jemand dann Bücher darüber schreibt und schreibt, oh, das Aufwachen ist nur für kurze Zeit, ich habe dasselbe erlebt, auch bei mir ist es nach kurzer Zeit wieder verschwunden, also musst du dich um das Aufwachen gar nicht so kümmern, das ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass du darauf achtest, bewusst zu sein und die allgemeinen Prinzipien spirituellen Lebens realisierst. Solche Bücher gibt es ja, sind ja zu lesen. Und da sieht man, dass jemand seine eigene Erfahrung verabsolutiert und merkwürdigerweise nicht wahrnimmt, dass bei anderen belebten Lebensverläufen das Aufwachen nicht wieder verschwindet. Das müsste ihn eigentlich nachdenklich machen und ihn daran hindern, seine eigene Erfahrung so als die allgemeine Erfahrung über das Aufwachen auszugeben. Jedenfalls, das ist eine Zeit von Gefährdung und Integration. Und wenn man diese 2, 3 Jahre, wie es in der Regel dauert, wenn man die auf die Weise durchgeht, dass man jeweils achtsam ist, dass man jeweils bereit ist, das zu fühlen, was auftaucht, dass man dabei die Wünsche und Ziele entdeckt, die da auftauchen, dass man also die beiden Fragen, was fühle ich und was will ich gerade, und das, was ich will, was soll mir das geben? Diese Fragen im Sinn hat und denen verfolgt, dann kann entweder das zu einer Vertiefung und Integration führen oder dazu, dass jemand wieder einschläft.
Aber prinzipiell kann auch, ich will nicht ohne Identifikation passieren.
Ja, darum ist es wichtig, wenn ein Ziel da ist, ich will das und das oder ich will das und das nicht, dass man jetzt fragt, was soll es mir geben, wenn ich das will? Zum Beispiel, wenn da jemand ist oder wenn ich einen Vortrag mache und ich wünsche mir, dass viele Leute zu dem Vortrag kommen. Wenn ich jetzt die zweite Frage stelle, nämlich, was soll mir das geben, wenn viele da sind? Dann frage ich mich, oh, wie werde ich mich dann fühlen? Und dann kann ich die Gegenfrage stellen, was würde es mit mir machen, wenn niemand kommt? Dann kann ich, wenn ich mich da hineinversetze, ohne Ehrlichkeit geht natürlich gar nichts, aber wenn ich mich da hineinversetze, könnte ich dann entdecken, oh, dann hätte ich ein Gefühl von nicht gut genug zu sein, nicht zu nutzen, und dann merke ich die Ichhaftigkeit. Aber wenn ich nur den Wunsch habe, dass der Vortrag, dass viele Menschen den hören, Und mir ist auch keine ichhaften Gefühle machen würde, wenn keiner kommen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es mir wirklich nur darum geht, dass Menschen die Arbeit kennenlernen und davon profitieren oder wenigstens profitieren können, wenn es ihnen etwas gibt. Na, so kann ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mit dieser zweiten Frage, was soll es mir geben, wenn sich dieser Wunsch realisiert, kann ich mir auf die Schliche kommen, wenn ich das will.
Kann ich dazu eine Frage stellen? Weil ich frage mich auch immer wieder, wie kann ich jetzt feststellen für mich, dass ich in der Identifikation bin? Weil das schleicht sich ja dann doch immer schneller ein, als einem bewusst ist. Und könnte man sagen, dass ich immer was kompensieren will? Also dass es eben immer im Mangel ist und denkt, ich brauche jetzt etwas, um mich zum Beispiel jetzt wert zu fühlen, um beliebt zu sein, weil sonst fühle ich mich irgendwie wertlos oder...
Genau das ist es. Genau das kann man mit dieser zweiten Frage, was soll es mir geben, wenn ich das realisiert habe? Dann werde ich mich wertvoller fühlen. Dann werde ich... Und dann immer die Gegenfrage stellen, wie werde ich mich fühlen, wenn es nicht passiert? Wenn der Wunsch nicht eintritt? Werde ich mich dann nutzlos fühlen? Werde ich mich dann ungesehen fühlen? So kann man sich am ehesten damit auf die Schliche kommen.
Und angenommen, man hätte jetzt damit kein Thema, da würde man sich dann sozusagen neutral fühlen?
Ja. Aha. Ja, dann würde man sich neutral fühlen. Es würde einem aber wehtun können, dass die Arbeit dadurch gewissermaßen...
Für die Katz war?
Nein, nicht die eigene Arbeit für die Katz, sondern man könnte es bedauern, dass andere Menschen die von der Arbeit nicht erfahren, vom Aufwachen nicht erfahren zum Beispiel. Aber man wäre sich dabei bewusst, dass man selbst das nicht beurteilen kann, weil man weiß nicht wirklich, wofür es gut ist und was daraus entsteht.
Und in diesem Zusammenhang hört man, also ich höre oft, was ich persönlich verwirrend finde, man muss ein Ego erst aufbauen, um es dann irgendwie... Ja. loslassen zu können. Und ja. Wie würdest du das erklären mit ein gesundes Ego braucht man?
Ja, das ist nur eine Begriffsverwirrung. Was ist das Ich? Ich Stärke ist nichts anderes als die Stärke bestimmter psychischer Funktionen. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich in der Lage bin, meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Das ist ein Teil von Ich-Stärke. Es gibt Menschen, die können ihre Bedürfnisse noch nicht einmal wahrnehmen. Und jetzt geht es darum, diese Stärke zu entwickeln. Dann geht es um eine zweite Stärke, nämlich die Selbstwirksamkeit. Dass ich auch in der Lage bin, Bedürfnisse, die mir wichtig sind, mich dafür einzusetzen und Hindernisse, die da sind, aus dem Weg zu räumen oder nicht bei dem ersten Hindernis umzufallen. Eine weitere Ich-Stärke, eine sehr wichtige Ich-Stärke, ist die Fähigkeit, ein Gefühl auszuhalten. Angst, Schmerz auszuhalten und nicht sofort wegzulaufen. Das ist eine wichtige Ich-Stärke. Eine weitere Ich-Stärke ist, Beziehungen herzustellen auf der Weise, dass ich die verschiedenen Ambivalenzen in Bezug auf andere Personen integrieren kann. Dass der andere Mensch nicht nur positiv oder nur negativ gesehen wird, sondern dass ich realisieren kann, dass er beides ist und ich dennoch mit ihm eine konstante Beziehung habe. Das ist ein wichtiger Teil von Ich-Stärke. Diese psychischen Funktionen, wahrnehmen, Bedürfnis wahrnehmen, mich für mich einsetzen, Gefühle fühlen, eine bestimmte Wahrnehmungskonstanz und Kohärenz, all das ist Ich-Stärke. Und die ist aufzubauen. Und wenn die sich aufbaut, dann wird das Aufwachen erleichtert, weil auch für das Aufwachen brauche ich diese Ich-Stärke.
Bitte? Muss man sich ja einsetzen.
Muss man sich für sich einsetzen. Darf man nicht sofort umfallen. Muss man die beiden inneren Seiten, die eine Seite, die aufwachen will, und die andere Seite, die Angst hat, muss man beide Seiten wahrnehmen können und integrieren können. Man muss Gefühle die Angst, den Schmerz wirklich aushalten können. Und die Fähigkeit ist sehr wichtig, dass sie sich erweitert. Das heißt, um aufwachen zu können, ist es gut, daran zu arbeiten, diese Ich-Stärken zu entwickeln. Und durch das Aufwachen verstärken diese Ich-Funktionen, verstärken die sich nochmal. Das heißt, da geht es nicht darum, etwas aufzubauen, was dann zu verlieren wäre, sondern da geht es darum, etwas zu entwickeln, was sich durch das Aufwachen sogar noch weiter verstärkt. Und diese Ich-Funktionen, oder ich sage deswegen, damit die Gefahr der Verwirrung noch geringer ist, nennen Sie einfach die psychischen Funktionen. Diese psychischen Funktionen haben mit dem Ich nichts zu tun. Wir können das leicht daran sehen, wenn wir, und dieser Vergleich ist oft hilfreich bei dieser Frage, unsere Verwandten, die draußen rumlaufen, zum Beispiel eine Pferdeherde, können wir betrachten. Da hat auch das eine Tier ein größeres Durchsetzungsvermögen. Das eine Tier ist stärker und setzt sich für sich mehr ein. Das eine Tier ist klüger und kann bestimmte Situationen schneller abchecken und schneller. So, die Herde regelt das unter sich so in der Weise, dass bestimmte Pferde die Wächter sind, die draußen rumstehen und eher in der Lage sind, die anderen zu warnen. Ein bestimmtes Tier, das ist dann bei den Pferden, ist das Matriarchat, eine Stute führt die Herde. Das heißt, auch die haben unterschiedliche Stärke dieser psychischen Funktion. Das hat nichts mit Ich zu tun, weil die haben kein Ich. Das Ich ist das, ist eine Wahrnehmung. Ich bin derjenige, der das kann und deswegen bin ich großartig, oder? Die Gedanken, oh, ich kann das nicht, wie furchtbar und ich bin nichts wert und ich müsste das können und so weiter. Das ist praktisch etwas, was drüber ist. Und das muss nicht aufgebaut werden, das braucht nicht verstärkt zu werden, sondern ganz im Gegenteil, das ist besser, wenn das heute eher verschwindet als morgen. Und da ist auch nichts, was erst zu verstärken ist und dann so. Und wenn man das unterscheidet, dann verschwindet die gesamte Verwirrung, die dieses Thema macht, komplett. Und dann ist aber auch dieser schön klingende Satz, ich erst aufbauen und dann loslassen, das klingt irgendwie gut, weil das klingt intelligent, das klingt dialektisch, das klingt sonst wie, aber der ist Unsinn. Das Ich ist die Frage. Erstens, wie finde ich das toll, wie bin ich stolz oder wie kritisiere ich mich, dass ich das nicht fertig habe? Und zweitens, dass ich das, was ich erreichen will, für mich haben will. Ich will Anerkennung für mich, damit ich mich toll fühlen kann. Ich will mehr auf anderer Kosten. Das wird ja normalerweise auch mit der Ich-Stärke verbunden. Ne? Ich kann mich mehr durchsetzen. Ich kann meine Bedürfnisse gegen andere behaupten. Das ist das, was in unserer Gesellschaft verlangt wird. Aber das hat nicht wirklich mit Ich-Stärke zu tun, sondern das ist die Egozentrik und die Egoistik, das Egoistische, was da eine Rolle spielt. Das ist wieder ein anderes Thema. Also das Ich ist einmal immer das Großartige und dann wieder das Nix Unwürdige und zum Zweiten das für mich haben, das Gierige, das haben wollen, das Gierige und gegen anderes Gerichtete, besonders sein wollen, besser sein wollen, haben wollen. Und da ist nichts von, dass das erst gestärkt werden müsste, um dann es loszulassen. Aber diese psychischen Funktionen, daran systematisch zu arbeiten, die zu stärken, das ist wesentlich. Aber die werden durch das Aufwachen noch stärker. Die psychischen Funktionen werden durch das Aufwachen noch stärker. Das ist ganz klar, weil eine wichtige Schwierigkeit, um diese Stärke der psychischen Funktionen zu entwickeln, ist die Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem Tod hindert mich, richtig zu fühlen, weil ich Angst habe, das Gefühl nicht auszuhalten. Die Angst vor dem Tod hindert mich, zu mir zu stehen und mich für mich einzusetzen, weil alles als bedrohlich erlebt wird und hinter jeder Bedrohlichkeit steckt die Angst vor dem Tod. Durch das Aufwachen verschwindet diese Angst vor dem Tod, sonst gibt es kein Aufwachen. Also wer nach dem Aufwachen noch Angst vor dem Tod hat, weil Aufwachen bedeutet geradewegs, diesen inneren Tod zu sterben, auf die Weise, dass man das Gefühl hat, als wenn der Tod schon hinter einem ist. Dadurch ist das Leben grundsätzlich anders, weil der normale Mensch lebt immer auf den Tod hin und gewissermaßen vom Tod weg. Immer mit der Sorge, sterben zu können, und mit dem von sich weghalten, lebt immer darauf hin. Und deswegen ist er auch so getrieben, um sich davon abzulenken, von der Leere, die ihn an den Tod erinnert. Das macht das Ganze getrieben sein, und das ist die Ursache dafür, dass die Gedanken nicht aufhören können. Weil der Ich, das Ich sagt, solange ich denke, ist das der Beweis, dass ich noch lebe. Und das verschwindet mit dem Aufwachen, indem man diesen inneren Tod erlebt, verschwindet das Gefühl, auf etwas hinzuleben oder gegen etwas anzuleben. Und es fühlt sich wirklich so an, als wenn der Tod schon hinter einem ist und jeder Tag ist ein Geschenk. Jeder Tag ist ein Geschenk, und das ist das, was die Gelassenheit bewirkt. Und weil diese Angst vor dem Tod so durchgestanden ist, deswegen müssen auch die psychischen Funktionen stärker werden.
Aber das heißt nicht, dass nicht einfach das Bedürfnis da ist, alles für den Körper zu machen, bestmöglich. Also das Leben hat ja so eine Grundtendenz, erblühen zu wollen, leben zu wollen, atmen zu wollen. Also das geht ja nicht verloren. Ne?
Das geht nicht verloren.
Und auch wenn eine Gefahr ist, dann wird darauf reagiert werden, zum
wenn
Leben.
Wenn Gefahr ist, wird darauf reagiert werden. Wenn Tätigkeit gelingen, löst das eine Freude aus. Wenn das Ich noch da ist, dann macht das Ich aus der Freude einen Stolz. Ich habe das gemacht. Aber die Freude über ein Gelingen ist auch so, wenn jemand anderem etwas gelingt, löst es bei einem Freude aus. Insbesondere, wenn das Ich nicht mehr da ist. Wenn das Ich da ist, dann kann es auch Neid auslösen. Also, das ist selbstverständlich. Dieser Organismus hat Bedürfnisse, sich auszudrücken, hat das Bedürfnis, zu leben, und hat auch das Bedürfnis, je nach seinem biografischen, Dinge zu gestalten und zu tun. Das sind organismische Bedürfnisse. Wir müssen auch sehen, bei uns im Westen, sind mehr geprägt von dem Wunsch zu gestalten und zu tun als in Indien. Darum sind da die Aufgewachten oft viel ruhiger, ne? Das ist, was deren gesamte Lebensphilosophie, in der Musik merkt man das zum Beispiel, in der Musik ist ein gleichmäßiger Klangteppich, der in der indischen Musik einem zu Gehör gebracht wird, wo der Rhythmus variiert, aber ein gleichmäßiger, und wir haben die Symphonie, wo Gegensätze sind, sich aufbauen, sich entwickeln, nochmal herum machen und dann zum Schluss auszuklingen in einer harmonischen Lösung. Also unsere ganze Lebensbewegung ist vielmehr immer auf etwas hin und etwas gestalten wollend. Und das wird auch nach dem Aufwachen den Menschen färben, egal ob er hier, also im Unterschied, ob er hier aufgewachsen ist oder in Indien.
Und das alles passiert im Sein, also im wahren Sein, und das ist eigentlich das größte Glück dann. Das ist das Glück des Seins ist nicht abhängig von Taten oder Nicht-Taten.
Genau, das ist die Erfahrung des Erfülltseins und deswegen nichts mehr brauchen. Es ist der Wunsch zu diesem Leben, aber es ist nicht mehr, man braucht es nicht, um sich zu bestätigen, was wert zu fühlen, sich nützlich zu fühlen und all das. Weil man erlebt bereits das Erfülltsein, und das, was geschieht und getan wird, ist noch etwas zusätzlich wie die Sahne auf dem Kuchen, aber nicht mehr die Grundnahrung. Ein Kurs in wahrem Loslassen.
Genau, wir möchten über dein Buch sprechen, ein Kurs im wahren Loslassen, durch das Tor des Fühlens zur inneren Freiheit.
Ja.
Kannst du erstmal was allgemein sagen über das Buch, über den Aufbau?
Da möchte ich sagen, wie es entstanden ist. entstanden ist, dass der Programmleiter vom Arcana Verlag auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ja, er möchte unbedingt ein Buch. Und dann hat er gesagt, ja, er möchte aber ein Buch nicht nur für die Menschen, die schon aufwachen wollen, sondern ein Buch für alle. Und dann war ich erst ganz zögerlich, weil ich habe zuerst befürchtet, oh, das führt dazu, dass meine schöne Arbeit verwässert wird. Das ist, was ich gedacht habe. Dann muss ich das so für alle schreiben, dann kann ich nicht mehr das Aufwachen thematisieren. Und dann habe ich gedacht, nee, das will ich nicht so meine Arbeit verwässern, wo ich mich so darüber freue, wie die immer klarer wird und immer prägnanter. Nee, das will ich nicht. Und dann habe ich mich damit befasst und dann habe ich mich nochmal gefragt, was ist Inhalt der Arbeit? Und dann kam ich drauf, wurde mir wieder deutlich oder noch deutlicher, Inhalt meiner Arbeit sind drei Bereiche. Das eine ist, wirklich lebendig werden. Und klar, spielt aber auch eine Rolle meine eigene Sozialisation als Psychotherapeut, als spiritueller Psychotherapeut über Jahre, über 20 Jahre zuerst mit Körpertherapie und anderen Methoden Menschen begleiten und unterstützen im Lebendigwerden. Und das Schöne am Aufwachen ist nach meiner Auffassung und nach meiner Arbeit das, dass das Lebendigwerden das Aufwachen fördert. Das ist nicht überall der Fall, dass Menschen, die auf dem Weg zur spirituellen Transformation sind, dadurch auch lebendiger werden, weil es kann auch durch Meditation bewirkt werden, dass sie unlebendiger werden. Also es ist nicht selbstverständlich. So, jedenfalls das erste ist lebendig werden. Das zweite ist authentisch sein. Das heißt, dass ich wirklich wahrhaftig zu mir werden kann und mich auch so mitteilen kann, wie ich wirklich bin und nicht wie ich sein sollte und erwünscht bin und die Erwartungen der anderen. Das sind zwei verschiedene Bereiche, die mir am Herzen liegen, die aus meiner Sozialisation, aus Selbsterfahrung und therapeutischer Arbeit und Wachstum etwas Wesentliches ist. Und das dritte ist das Aufwachen. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich kann ein Buch machen, das für die verschiedenen Menschen gut ist, auch für die, die zuerst einmal nur lebendig werden wollen, die merken, dass sie unter diesem Ich sollte leiden, weil es das Leben entfremdet. Wenn man so sehr nach dem Ich sollte so und so sein lebt, dann entdeckt man nicht mehr, was man eigentlich wirklich will. Und dieses Ich sollte ist selber oft so entfremdet, dem nachzurennen, bewirkt ein entfremdetes Leben. Und das zu beenden. Also, dass es für Menschen ist, die lebendig werden wollen und authentisch werden wollen und die von dem Aufwachen vielleicht noch gar nicht gehört haben oder sagen, oh, das ist mir zu weit, das ist nicht das, was ich jetzt erstmal will. Und dann kann es sein, dass die dadurch dann auch Schritte zum Aufwachen entdecken. Aber so ist das Buch sowohl für diejenigen, die aufwachen wollen, als auch für diejenigen, die denen lebendig werden und authentisch werden im Vordergrund steht oder sich sogar darauf beschränken wollen. Und das zeigt sich auch an den Leserrückmeldungen, auch an der Zahl des einfach den Verkaufszahlen des Buches, dass es einen sehr viel größeren Einfluss hat als nur auf die Menschen, die aufwachen wollen. Und nicht zuletzt, ich habe in meiner Arbeit schon länger ein besonderes Modell. Das besteht darin, dass Schüler von mir, die auch die Methoden und so weiter kennen, dass die an ihrem Heimatort eine Bewusstheitsgruppe ins Leben rufen, wo die Übungen gemacht werden, die Bewusstheitsübungen, andere Übungen gemacht werden, Übungen des Loslassens, nicht wo was eingeübt wird, das wäre furchtbar, Übungen des Geschehenlassens und in dem im letzten halben Jahr, wo auch solche Bewusstheitsgruppen immer mehr anfangen, Übungen aus dem Buch anzuwenden, hat sich die Zahl dieser Bewusstheitsgruppen verdoppelt, so dass es jetzt inzwischen über 80 Bewusstheitsgruppen in über 60 Orten in Deutschland, der Schweiz und Österreich gibt, wo Menschen sich zusammenfinden unter der Anleitung, diese Übung zu machen und dann zu zweit diese Übung zu machen, wo also ein Modell entsteht von gegenseitiger Unterstützung und gegenseitigen Unterstützen mit den Übungen, ohne finanziellen Aufwand, mit sehr geringem finanziellen Aufwand, wo man lernt, zu zweit sich gegenseitig abwechselnd zu begleiten und begleitet zu werden. Und indem man den anderen begleitet, lernt man natürlich etwas sehr Wichtiges, nämlich sich selber zu begleiten. Wenn man den anderen bei einer Körperübung begleitet, lass den Atem mehr los, nimm mal wahr, welcher Ton da kommen will, gib dem Ton mehr Raum, weniger kämpfen. Indem man dem anderen lernt, so zu begleiten, wenn man selber in einem tiefen Gefühl steckt, gibt es dann diesen inneren spirituellen Freund, der einem das selber sagt. Öffne die Kehle, lass den Ton freier zu. Achte darauf, dass der Atem sich löst, dass nicht zwischendurch angehalten wird. So lernt dann jemand, sich selber zu begleiten, und das ist ein wichtiger Teil des Prozesses zum Aufwachen und fördert das Aufwachen.
Also dein Buch ist also nicht nur ein theoretischer Text, sondern es gibt ganz viele Übungen drin.
Ja.
Und auch vom Aufbau besteht er aus 7 Schritten.
Genau.
Die 7 Schritte, sind das jetzt wirklich Schritte, die nacheinander passieren sollten, oder ist das mehr, dass es 7 verschiedene Aspekte sind, die du einfach so in die Form der Schritte gebracht hast?
Ja, die Reihenfolge ist nicht zufällig. Die Reihenfolge hat einen inneren Zusammenhang. Zuerst zu entdecken, was ich überhaupt will, ist sicherlich das, was jetzt auch inhaltlich an der ersten Stelle zu stehen hat. An der zweiten Stelle zu fühlen, alles zu fühlen, was auftaucht, und die Fähigkeit zu entwickeln, das fühlen zu können. Und so geht es mit den Schritten weiter. Also sie haben einen inneren Zusammenhang. Aber man kann diese 7 Schritte auch benutzen, um sich selber besser zu verstehen dahin, wo ich noch die größten Wachstumsmöglichkeiten habe. Das heißt, der eine wird vielleicht für sich entdecken, ja, mit meiner Vergangenheit habe ich schon viel durchgearbeitet. Da habe ich mich schon ausgesöhnt, da habe ich nicht mehr die großen Themen zu laufen. Aber in Bezug auf den Atem und in Bezug auf den Körper merke ich, dass ich da verkrampft bin und blockiert bin. Und so, das wäre der 5. Schritt. Würde man vielleicht mit dem 5. Schritt anfangen. Oder jemand anders denkt, mit der Vergangenheit, auch mit dem Körper, habe ich viel Körperarbeit vielleicht schon gemacht, da fühle ich mich schon ziemlich gelöst und so weiter. Aber wirklich herauszufinden, was ich will, wie die verschiedenen inneren Wünsche, die ambivalenten Wünsche zum Beispiel, etwas erreichen zu wollen und andererseits mehr Freiheit zu haben, mich auf eine Beziehung einzulassen und andererseits mehr selbstständiger zu werden, solche ambivalenten Wünsche, da fühle ich mich unsicher und so weiter. Der wird mit dem 1. anfangen. Also, es ist eine gute Idee, mit dem 1. Schritt einzufangen und die Schritte nacheinander durchzugehen. Und du hast völlig recht, das Buch ist im Wesentlichen eine Darstellung von Übungen, die man machen kann zu den einzelnen Schritten. Gleichzeitig werden nicht nur die Übungen erklärt, sondern auch die Schritte werden erklärt, aber in einer sehr knappen, stringenten und auch sehr praxisnahen Form. Ich habe noch keinen erlebt, der das Buch gelesen hat und mir gesagt hat, du, das verstehe ich nicht, ist mir zu kompliziert. Aber alle wichtigen Zusammenhänge werden dargestellt, aber die Übungen machen den größeren Teil des Buches aus. Also entweder vom 1. Schritt anfangen und sie durchmachen oder für sich entdecken, wie man, bei welchem man anfangen möchte. Und man kann vor allem auch, man kann bei dem ersten Schritt ein oder zwei Übungen machen und dann weitergehen und andere Übungen vom ersten Schritt später. Auch die Möglichkeit gibt es. Dann ist es eher wie so eine Spirale, wo man diese sieben Aspekte durchwandert. Und zuerst möchte ich eine wesentliche Unterscheidung machen, die es gibt ja im Spirituellen, gibt es ja diesen richtigen Satz, man kann nichts tun, um das Aufwachen, um aufzuwachen, weil das Aufwachen etwas ist, was von alleine geschieht. Und dann gibt es die wichtige Erkenntnis, man braucht nichts zu tun, um aufzuwachen. Eigentlich die Erkenntnis, man braucht nur das Nichtstun zu erreichen. Dann geschieht Aufwachen. Und dann gibt es die Haltung, die auch sehr philosophisch sehr korrekt ist. Es gibt ja niemanden, der etwas tut. Also gibt es auch niemanden, der etwas tun kann, um aufzuwachen. Auch das ist komplett richtig. Aber was dabei unverstanden ist, ist, dass dieses Nicht-Tun nicht von alleine passiert, nur dadurch, dass ich es mir wünsche. Weil die inneren Programme, das Denken, die Anspannung des Atems, wo jemand chronisch nicht in den Bauch atmet und wenn er sich dazu auffordern würde, es nicht kann. Dass also Blockierungen und die chronischen Programme des Ablenkens, des Denkens, des Tuns, des Machens, die sind so fest, die hören nicht einfach auf, nur weil ich mir vornehme, nichts zu tun. Sondern ich muss etwas tun, um die anhalten zu können, um die auflösen zu können, um den Atem frei werden zu lassen. Dann kommen Gefühle hoch, wenn das geschieht, und dann muss ich mich mit den Gefühlen auseinandersetzen. Und dann muss ich die Fähigkeit entwickeln, dieses Gefühl auch auszuhalten. Auch wenn es mir zuerst Angst macht. Das sind Dinge, die ich mir aneignen muss. Und man könnte ja auch sagen, wenn jemand eine fremde Sprache lernen will, ist da auch niemand, der was tun kann. Trotzdem kann dieser Organismus plötzlich nach bestimmten Schritten diese fremde Sprache sprechen. Er hört sich CDs an von der Sprache, er lernt Vokabeln, er macht Sprechübungen. Das macht dieser Organismus. Da braucht kein Ich für nötig, ist kein Ich für nötig. Nach dem Aufwachen kann man auch eine fremde Sprache lernen. Das Ich ist sowieso nur eine Illusion. Und jetzt muss man um dieses Geschehen lassen, weil das ist ja das Nichttun. Das Nichttun ist der Modus des Geschehenlassens. Ich bin offen für das, was geschieht, nehme es wahr und es kann geschehen und mit mir machen. Zum Beispiel das Gefühl, das auftaucht, ich fühle es, ich lasse den Atem so verändern, wie das Gefühl es macht, ich lasse das Gefühl innerlich in Aufruhr geschehen, ich lasse alles geschehen, was mit mir geschieht. Aber ich öffne mich auch dafür, dass es geschehen kann, dass der Atem sich verändern kann. So, es gibt also eine Sorte von Übungen, die etwas Bestimmtes einüben. Zum Beispiel eine halbe Stunde seinen Atem beobachten können, ist ein Einüben. 2 Stunden ein Mantra singen, ist ein Einüben. Bestimmte Sätze sich zu sagen, ich bin alles und alles ist eins und es gibt nichts Persönliches, ist ein Einüben. Und diese Übungen des Einübens, die können nicht zum Aufwachen führen. Weil bei diesen Übungen des Einübens wird das Subjekt, ich tue etwas, um etwas zu bewirken, immer aufrechterhalten, sogar gestärkt. Weil ich mache eine Übung, um etwas Bestimmtes zu bewirken. Und das kann ich mit meiner Erwartung vergleichen. Und dadurch wird diese Struktur weiter verstärkt. Während das andere Übungen des Geschehenlassens sind. Konkret, es gibt Übungen des Yoga, des Tai Chi, wo ich eine vorgegebene Haltung und Bewegungsfolge mache. Das ist immer noch ein Einüben, selbst wenn ich innerhalb dieser Übung auch dehne und loslasse, ist es trotzdem ein intentionales Tun. Es gibt aber eine Bewegungsübung, die auch sehr alt ist, über 2000 Jahre, wo man im Stehen nichts tut und wartet, wie der Körper plötzlich Zuckungen macht, ähnlich so wie abends manchmal beim Einschlafen, und aus diesen Zuckungen weitere Zuckungen entstehen, wo ich mich bewegen lasse. Das ist eine Übung des Geschehenlassens. Selbst Yoga ist noch eine Übung des Tuns. Das wäre eine Übung des Geschehenlassens. Und von diesen Übungen des Geschehenlassens gibt es eine ganze Reihe, und alle Übungen in dem Buch sind solcher Art. Und dann gibt es noch Übungen der Selbstentdeckung. Beispiel, auch das ist eine Übung aus dem Buch. Wenn ich mir als dem inneren Kind, dem Sechsjährigen, einen Brief schreibe, dann tauchen bei diesem Schreiben des Briefes Gefühle auf. Ich entdecke in dieser Übung, wie ich mich gegenüber diesem Sechsjährigen fühle. Ich entdecke Gefühle, die mir vorher verborgen waren. Ich kann dann einen Brief schreiben als Sechsjähriger, mich da hineinversetzen. Dann erlebe ich mich als Sechsjährigen, ich entdecke etwas. Ich erforsche mich. Ich lasse Gefühle zu. Das wäre wieder geschehen lassen. Also solche Übungen der Selbstentdeckung und vor allem Übungen des Geschehenlassens. Das sind die Übungen des Buches. Und keine Übungen, die etwas einüben, wo man sich beispielsweise, was ja andere auch gibt, jede Stunde einmal innehält und sagt, ich bin alles, das Ich ist nur eine Illusion, ich selbst bin dieses Alles und ich selbst kann mich der Erfahrung dieses Alle immer weiter annähern. Solcherlei Affirmationen 10-mal am Tag zu sagen, ist eine Übung des Einübens. Mit dem kann ich nicht aufwachen, da kann ich nur Glauben verändern. Weil Aufwachen ist Loslassen. So völlig loslassen, dass ich in den Abgrund falle und in die Unendlichkeit falle. Dass ich nicht mehr jemand bin, der etwas will und etwas tut. Das ist das Aufwachen. Und ich kann natürlich nur mit solchen Übungen mich dem Aufwachen nähern, die von diesem Geschehenlassen und Loslassen bestimmt sind. Niemals mit Übungen, die Struktur haben, ich tue etwas, um etwas zu lernen, ich tue etwas, um etwas zu bewirken.
Zum ersten Kapitel die Frage, welchen Zweck hat es, seine Wünsche loszulassen und wer kann das tun?
Ja. Da ist niemand, der das tut. Aber es ist ja ein jemand da, der vorher was getan hat. Um dem Leben Raum zu geben, braucht es kein Ich. Aber um Widerstand gegen das Leben zu machen, braucht es ein Ich. Also, es taucht ein Gefühl auf. Zum Beispiel das Gefühl des Alleinseins. Jetzt gibt es einen Jemand, der das nicht fühlen will. Dieser Jemand, der organisiert jetzt schnell eine Ablenkung. Ruft jemanden an, verabredet sich mit im Kino, mit irgendwas anderem und ist so diesem Alleinsein aus dem Weg gegangen. Es spricht ja nichts dagegen, mit jemandem ins Kino zu gehen. Aber es spricht etwas dagegen, das nur deswegen zu tun, um meinem Gefühl aus dem Weg zu gehen und mich abzulenken. Das heißt, es gibt da einen Jemand, der glaubt, das Gefühl des Alleinseins nicht aushalten zu können, der zweitens glaubt, dass er besser dran ist, wenn er dem Gefühl aus dem Weg geht, und der drittens in der Lage ist, etwas zu arrangieren, das als Ablenkung funktioniert. Diesen Jemand gibt es, der nur aus Gedanken besteht. Nur aus Gedanken, der aber dann bewirkt, dass diese Ablenkung da ist und die Vermeidung damit funktioniert.
Also wenn ich meine Wahrnehmung dahin geht, dass ich etwas tue oder tun kann, wenn dann der Impuls ist, etwas zu tun, zum Beispiel Übungen in der Art zu machen oder dein Buch zu lesen, dann soll man ruhig diesen Impuls nachgehen, auch mit dem Gedanken, ich tue es, obwohl es eigentlich eben gar kein Ich ist, was
ja,
tut.
Mit der Frage, was will ich damit? Will ich den anderen treffen, um wegen der Freude an der Begegnung, oder will ich den anderen jetzt nur treffen, um meinem Alleinsein aus dem Weg zu gehen und etwas zu vermeiden? Das kann ich damit erforschen. Wenn ich jetzt merke, mir ist darin gelegen, lebendig und authentisch zu sein, dann ist mir daran gelegen, diese Ablenkungen, die unwahrhaftig sind, in denen ich nur etwas Pseudohaftes tue, wo ich gar nicht mein wirkliches Leben lebe, diese Ablenkungen, diese Mechanismen, diese Verhaltensweisen zu beenden. Ich will endlich innerlich wahrhaftig werden und lebendig werden. Wenn das der Wunsch ist, dann ist das gleichzeitig der Wunsch, dass diese ganzen Mechanismen und dieses Ich, das diese Mechanismen macht, zurücktritt. Es sagt dann, wenn ich ein Gefühl von Alleinsein und dem Schmerz und die Angst fühle, dann will ich bereit sein, dem Raum zu geben und schauen, was daraus erwächst. Ich will das erleben, ich will das aushalten können, ich will da durchgehen können, ich will die Situation von früher, die mir die Angst gemacht haben vom Alleinsein, die will ich auch nachträglich erleben können, ich will diese innere Verkrampfung beenden. Und der kann dann realisieren, es ist zwar einfach, aber nicht so leicht, das zu tun. Und der könnte dann auf die Idee kommen, das Buch kann ihm dabei helfen. Die Übungen des Buches können ihm konkret dabei helfen, das Gefühl auszuhalten, zu entdecken, was er will, zu entdecken, was seine innere Wahrheit ist. Sodass das Buch ihm hilft, lebendiger und wahrhaftiger zu werden und damit auch Schritte macht, mit denen das Ich zurücktritt. Der Widerstand gegen das Leben, den das Ich macht, zurücktritt und weniger wird.
Du sagst, das Buch hilft, aber wäre es eigentlich nicht sogar korrekter zu sagen, es ist deine Präsenz, die in das Buch eingeflossen ist, die aus der das Buch entstanden ist, mit der man sich verbindet, wenn man das Buch liest?
Oder das ist eine interessante Frage. Das ist eine interessante Frage. Eine sehr wichtige Frage. Ich würde da am liebsten mit der Antwort, die Pujaji mal gegeben hat, antworten, die ich extrem überzeugend finde. Nämlich, Pujaji sagt, die Aufgaben des spirituellen Lehrers sind zweierlei. Das eine ist, Energie zu übermitteln. Das ist die Präsenz. Das zweite ist, Einsichten zu vermitteln. Einsichten sind keine intellektuellen Einsichten, ich weiß jetzt, weil mein Lehrer mir das gesagt hat, sondern Einsichten basieren auf neuen Erfahrungen. Inneren Erfahrungen, wodurch die Einsicht zu etwas wird, das ich nicht nur intellektuell begriffen habe, sondern etwas wird, zu dem ich geworden bin, durch die Erfahrung. Und Pujaji sagt, das erste, Energie und Präsenz zu übertragen und zu vermitteln, das ist die zweitwichtige Aufgabe. Die wichtige Aufgabe ist, Einsichten zu vermitteln. Er sagte, wenn ich mich auf die Präsenz und die Energie beschränken würde, käme ich mir vor wie ein Drogenhändler. Hat er wörtlich gesagt. Käme ich mir vor wie ein Drogenhändler, weil die Menschen nach 4 Wochen wieder kämen und wieder von dieser schönen Energie haben wollen, um sich gut zu fühlen, wie mit einer Droge. Aber Einsichten, zu denen ich jemandem verhelfe, die verschwinden nie. Wenn also jemand mit Hilfe der Anleitung die Erfahrung gemacht hat, ich kann ein Gefühl, von dem ich vorher glaubte, es nicht aushalten zu können, ich kann das aushalten, indem ich es da sein lasse, ohne etwas zu tun. Und indem ich die Anleitung gefolgt bin, habe ich diese Erfahrung gemacht, wie es ist, ein Gefühl zu fühlen, ohne etwas zu tun. Und es hat dazu geführt, dass es sich aufgelöst hat und dass ich nach diesem Gefühl innerlich stiller und leerer geworden bin. Dann ist das aufgrund der Erfahrung zu einer Einsicht geworden. Und die wird nie wieder verschwinden. Die kann mal in den Hintergrund gehen, aber er kann immer wieder darauf zurückgreifen. So, und dem folge ich zu, ich bin überzeugt davon, dass das zu 100% stimmt, sodass zwar das Buch auch die Präsenz macht und die Übungen wichtig sind, in diesem Kontext zu machen, weil sie von einer größeren Energie getragen sind. Aber ich weiß einfach, dass Menschen alleine durch die Durchführung der Übungen, schon bevor das Buch gab, Übungen sind ja nicht alle in dem Buch neu, manche haben schon eine lange Praxis, dass Menschen sind zu mir hergekommen, ich habe sie zum ersten Mal gesehen und mit ihnen eine halbe Stunde gearbeitet, also im Retreat sind die nach vorne gekommen und ich habe eine halbe Stunde mit ihnen und sind aufgewacht. Und dann habe ich schon mal jemanden gefragt, sag mal, du konntest so perfekt loslassen, dich so perfekt darauf einlassen, dass ich überrascht bin und jetzt wirklich neugierig bin, zu hören, wie es dir gelungen ist, dieses Loslassen, dieses Geschehenlassen zu reagieren. Und die sagt einfach, ja, ich mache seit 3 Jahren die Übung. Mit einer Schülerin zusammen von mir, gut, aber im Prinzip die Übung. Und deswegen sage ich, die Präsenz und die Energie ist die wichtige Grundlage, auf der die Übungen so wirksam sein können. Aber die Übungen selber haben ihre eigene Wirksamkeit und sind von den beiden, Einsicht und Energieübertragung, das Wichtigere. Energieübertragung macht, das erlebt man ja, muss man einfach so sehen. Aufwachen, oh Gott, jetzt hätte ich wirklich bald gesagt, alle 10 Jahre, weil das erlebt man bei vielen spirituellen Lehrern, auch solchen, die eine intensive Energie vermitteln, eine intensive Präsenz. Erlebt man, dass es mitunter 10 Jahre dauert, bis da wieder jemand aufwacht. Und das zeigt oder ist auch der empirische Beleg dafür, dass diese Übungen, die gemacht werden, dieser innere spirituelle Freund, der sich entwickelt, der innere spirituelle Lehrer, der mit dem jemand sich selber unterstützt, wenn er in solche Situationen kommt, dass die bewirken, dass das Aufwachen sich unglaublich häufiger geschieht. Die Übungen haben ihre eigene Kraft.
Du hast das Fühlen schon angesprochen. Also das 2. Kapitel heißt, alles fühlen dürfen und alles fühlen können. Interessant finde ich auch, dass du darauf hinweist, dass man Gefühle ruhig benennen soll. Dass also ein Unterschied ist, ein Gefühl zu benennen oder nicht zu benennen oder eben in die Geschichte dahinter zu gehen. Also dass es verschiedene Sachen sind.
Ja.
Könntest du das erklären?
Ja. Wenn ich die Gefühle benenne, wenn ich also weiß, dass ich jetzt traurig bin und dieser Traurigkeit Raum gebe, dann entdecke ich womöglich nach einiger Zeit, dass neben der Traurigkeit sich auch eine Wut meldet. Ich bin nicht nur traurig und habe Schmerz wegen der Verletzung, sondern es meldet sich auch die Wut über die Verletzung, über das Verletztwordensein. Und wenn ich dann die Wut zulasse, dann merke ich vielleicht als nächstes, dass eine leichte Angst vor dieser Wut auftaucht. Und dann merke ich als drittes, dass vielleicht wegen des Verletztwordenseins eine Scham auftaucht. Jetzt gebe ich diesen Gefühlen Raum, nacheinander, manchmal auch nebeneinander. Alle Gefühle, denen ich Raum gebe, die machen einen inneren Aufruhr und dann verbrennen sie und lösen sich auf. Wenn sie sich jetzt aufgelöst haben, dann lasse ich mich auf die Leere ein, die Stille, die jetzt nach diesem Gefühl auftaucht. Indem ich das tue, wird mir vielleicht mulmig wegen dieses leeren Raums, in den ich jetzt hineinsinke. Dann nehme ich wahr, dass dieses Mulmigsein eine Angst bedeutet. Dann lade ich die Angst ein und fühle die Angst. Das heißt, innerhalb einer kurzen Zeit erlebe ich 3, 4, 5 verschiedene Gefühle. Wenn ich aber nur dieses energetische Etwas, dieses körperlich präsente innere Bewegtheit spüre und das mein Gefühl nenne, dann werde ich nicht in der Lage sein, durch diese verschiedenen Gefühle, die da sind, durchzusteigen und in die Tiefe zu kommen. Ein anderes Beispiel, wenn ich Traurigkeit fühle, Schmerz fühle, ist es ein großer Unterschied, ob dieser Schmerz einfach nur da ist oder ob dieser Schmerz verbunden ist mit einer Wut. Ich denke also an eine frühere Situation als Kind oder sowas und fühle die Traurigkeit. Wenn ich jetzt gleichzeitig die Wut darüber, dass mir das zugewügt wurde, fühle, dann kann ich verstehen, woher es kommt, dass der Schmerz nicht aufhören kann. Dass ich also die Wut zuerst fühlen muss, um dann den Schmerz zu fühlen. Ich kann auch verstehen, wie ich mit dem einen Gefühl ein anderes Gefühl vermeide. All das würde ich nicht wahrnehmen können, wenn ich die Gefühle nicht benennen würde. Also die Gefühle auch zu benennen, ist eine notwendige Bedingung, sowohl um in die Tiefe zu kommen, unter diese verschiedenen Schichten der Gefühle, als auch, was die zweite Aufgabe ist, ein Gefühl zu verstehen, um es auch durcharbeiten zu können, um auch manch ein Gefühl auch wirklich lösen und abschließen zu können. Mit den Gefühlen gibt es ja zweierlei. Das eine ist die Vertikale, dass ich in den Augenblick komme und durch das Fühlen in den leeren Raum und die Unendlichkeit, die unter dem Gefühl ist, in der Tiefe, da muss ich ganz in der Gegenwart sein, fühlen, ohne irgendetwas zu tun. Das ist die eine notwendige Bewegung. Die andere Bewegung ist eine horizontale. Das bedeutet, ein Gefühl, was ich jetzt habe, zum Beispiel eine Wut, von der ich merke, Mensch, die ist aber überdimensioniert. Da werde ich mich dann fragen, wo gibt es in der Geschichte den Grund für diese zu starke Wut und werde die Wut von früher fühlen. Das ist also eine Bewegung in der Zeit. Da werde ich mich dann auch mit der Wut befassen und mich fragen, wer bin ich eigentlich, dass ich die Ansprüche stellen kann, die mit der Wut verbunden sind. Und ich werde auch realisieren, wie mache ich mit dieser Wut, die schon seit 30 Jahren immer wieder auftaucht, mein eigenes Leben bitter und verkrampft und bleibe ich in diesem Krieg. Das heißt, ich setze mich auch mit dem Inhalt der Gefühle auseinander. Beides ist nötig. Aber zum Aufwachen ist die Fähigkeit nötig, im Gefühl zu bleiben, ohne was zu tun, aber zu wissen, was es für ein Gefühl ist. Und wann der Schmerz von der Angst abgelöst wird und dann die Angst zu fühlen und dann wieder die Stille zu fühlen und dann vielleicht eine Traurigkeit und dann wieder die Angst, das ist nötig, um diesen Prozess in die Tiefe realisieren zu können.
Ist es nötig, ein Gefühl ohne zu fühlen, also ohne den Gedanken, ich fühle das jetzt, damit es vorbei ist?
Definitiv, das ist das Nötige. Weder ausweichen vor dem Gefühl, noch das Gefühl fühlen, sondern ganz in das Gefühl, ganz dem Gefühl Raum zu geben, in das Gefühl hineinzusinken, nicht hineingehen. Das wäre eine fixe Idee von Aktivität, aber das Hineinsinken geschieht von alleine, wenn ich loslasse.
Woran merkt man, dass ein Gefühl ganz zu Ende gefühlt ist? Einfach, wenn es verschwindet, oder?
Ja, es ist dann verschwunden. Das merkt man erstens an der Stille und Leere und zweitens an der Gelöstheit des Körpers. Man kann sich vor einem Gefühl betäuben, was sich auch so anfühlt, als wenn das Gefühl nicht da ist. Aber das verursacht dann ein betäubtes Körpergefühl und ein angespanntes Körpergefühl. Während wenn ein Gefühl wirklich verbrannt ist, geht das immer einher mit einer tieferen Gelöstheit des ganzen Körpers. Und das ist ein klares Kriterium.
Darf ich dazu was fragen? Also seitdem ich Mutter bin, habe ich das Gefühl, auf einmal so richtig Mitleid zu empfinden. Ich habe immer früher gedacht, ja, ich empfinde irgendwie nur Mitgefühl, und wenn jetzt mein Sohn irgendwie schreit, dann, das tut mir so weh, es ist wirklich Leid, also das ist richtig Leid und Schmerz, und ich frage mich eben seitdem, was, weil wir vorhin von Differenzierung gesprochen haben, von den Gefühlen, wird mich interessieren, wie unterscheidest du Mitgefühl und Mitleid?
Ja, bei diesem kleinen Kind ist dieses Mitleid, was du hast, glaube ich, wirklich nötig, weil das kleine Kind sich noch nicht zu helfen weiß und sich nicht zu artikulieren weiß. Indem du das Gefühl jetzt ganz aufnimmst, bist du sozusagen der Halt für das Gefühl, und man sagt auch, in der Psychologie nennt man das den Container. Du nimmst das Gefühl ganz auf, das Kind erlebt, dass es mit seinem Gefühl da sein darf, du nimmst es auf, du verarbeitest es sozusagen, und was du zurückgibst, ist Liebe und Milch. So, und dadurch kann das Kind, ist das Kind in der Lage zu lernen, selber seine Gefühle zu verarbeiten. Sie haben zu dürfen, haben zu können, Halt zu bekommen und dadurch zu erleben, wie die Gefühle langsam ausklingen. Und immer zu Liebe und Milch zurückzubekommen. Das ist das, was dem Kind, das Beste, was für das Kind geschehen kann. Wenn das Kind älter wird, dann wird diese Funktion immer weniger werden, die wird noch da sein, aber weniger werden, und du wirst dann mehr merken, es ist auch wichtig, dass das Kind diesen Schmerz erlebt. Wenn das Kind dann irgendwie 14 ist und zum ersten Mal Liebeskummer hat, dann wirst du ihm das nicht mehr wegnehmen wollen und nicht mehr für das Kind erleben wollen, sondern du wirst wissen, das tut ihm jetzt weh, und trotzdem, und ich bin da und gebe ihm oder ihr Halt, und trotzdem weißt du, das ist etwas Wichtiges, woran die Seele und der ganze Mensch stärker wird und sich kräftigt und heranwächst. Dazu braucht er diese Auseinandersetzung mit Enttäuschung. Es wird also mehr, mit deinen Worten, mehr dann zum Mitgefühl werden und nicht mehr zum Mitleiden werden.
Das heißt, es ist eigentlich, wenn es gesund ist, Mitleid auch was Positives ist. Weil oft hört man so in der Spiritualität, Mitleid ist eigentlich nicht gut. Und ich habe mich immer gefragt, ja, empfinde ich das jetzt irgendwie falsch? Sollte ich jetzt irgendwie nur Mitgefühl haben? Aber es geht ja nicht irgendwie. Ja. Es tut einfach ja so weh, und ich bin gezwungen zu handeln.
Ja, in dieser Situation, wo du unmittelbar die Person bist, auf die der andere angewiesen ist, im Mittun, weil er komplett abhängig ist von dieser menschlichen Nähe und Unterstützung, da ist das eine andere Situation, als wenn du mit Erwachsenen begegnest, mit denen du arbeitest oder in anderer Art von Kontakt stehst. Ist einfach was anderes.
Das sieht so aus, als wäre es einfach von der Natur so eingebaut.
Ja.
Dass dein Mitleid ist genau nicht wichtig für dein Kind.
Ne? Ja. Genau, es ist von der Natur so eingebaut.
Ja.
Und zu Recht.
Aha.
Zu Recht. Und schon bei den höheren Säugetieren, ne? Ja, ich könnte eine Übung jetzt machen. Das ist eine gute Idee. Zu dem Fühlen.
Mhm.
Zu dem Fühlen. Dazu lade ich den Zuschauer, die Zuschauerin ein, die Augen zu schließen. Und als erstes dreimal einen Seufzer zu machen, mit einem Seufzer auszuatmen, weil da so etwas wie die oberflächliche Anspannung wegfließen kann. Jetzt am besten den Mund geöffnet halten und die innere Bewegung und Bewegtheit spüren. Und wenn man jetzt wahrnimmt, wie der Atem sich neu bewegt, was noch für eine Bewegung im Körper ist, und dann die Frage stellt, was fühle ich jetzt, dann kann man sie leichter beantworten. Man kann, wenn man noch nicht wahrnimmt, was man fühlt, auch fragen, wie viel Ruhe ist da und wie viel Unruhe. Oder nur eins davon. Man kann sich auch fragen, wie ist meine Stimmung? Und wenn man Unruhe wahrnimmt, dann kann man der Unruhe Raum geben. Raum geben heißt jetzt Folgendes: dass man der Unruhe erlaubt oder dem Gefühl, was man schon als Gefühl identifiziert, den ganzen inneren Platz einzunehmen. Körperlich ist das spürbar als eine körperliche Unruhe, aber auch eine innere, eine seelische Unruhe ist da. Und die darf einen ganz erfassen. Jetzt kann man als nächstes die Frage stellen, was für ein Gefühl ist in der Unruhe? Wie fühlt sie sich an? Da kann man sich ruhig fragen, oft ist eine Unruhe verbunden mit Ängstlichkeit oder mit Freude. Kann aber auch jedes andere Gefühl mit verbunden sein. Gleichzeitig bemerkt man, wie die Unruhe sich verändert, wie sie vielleicht weniger wird oder mehr wird. Und wenn man jetzt dieses Gefühl benennt, das die Unruhe begleitet, oder ein Gefühl, was in der Ruhe aufgetaucht ist, dann kann man diesem Gefühl Raum geben und sich hineinsinken lassen. Die Übung besteht darin, dass man jeden Impuls, der auftaucht, zu denken, woanders hinzugehen, eine Erklärung zu suchen, etwas nicht haben zu wollen, dass man diesen Impuls bemerkt und ihn nicht berührt und ihm nicht folgt. Dann kann man merken, was passiert, wenn man diesem Gefühl Raum gibt und nichts tut. Man lässt sich dabei ganz von dem Gefühl erfassen. Lässt alles geschehen. Und öffnet sich für das Hineinsinken. Und dann kann man vielleicht merken, dass es ausklingt und ein anderes Gefühl auftaucht. Gegenüber dem man wieder ganz offen ist, Raum gibt und nichts tut. Es ist ganz klar, dass das der natürliche Zustand des Nichttuns ist. Wir sehen das bei kleinen Kindern. Und jeder kann den Beweis dafür sofort spüren, weil indem diesem Gefühl Raum gegeben wird, nimmt die Anspannung des Körpers ab. Es geht nicht anders. Wenn man dem Gefühl Raum gibt und das Gefühl innerlich sich bewegen lässt, wie es sich bewegen will, manchmal Aufruhr entsteht und sich austoben lässt, dann wird der Körper und die Seele immer gelöster. Und das ist der Beweis dafür, dass man weniger tut als vorher. Und wenn man dann dabei so ein Gefühl des Hineinsinkens und Tiefersinkens oder sogar Tieferfallens bekommt, dann kann man bereits wissen, dass man schon auf dem Weg zum Aufwachen hin ist. Und wir können jetzt noch eine zweite Übung, das ist die Tonübung, daran anschließen, indem du dabei bleibst, was du jetzt gerade fühlst und einen Ton entstehen lässt, der das Gefühl nicht wegbringen will und auch nicht nach außen bringen will, sondern einen Ton, der dich tiefer in das Gefühl hineinbringt. Einen anstrengungslosen Ton. Ha. 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 Auf gar keinen Fall einen Ton lange durchhalten, weil wenn ich einen Ton mache wie ha, dann erzeuge ich einen Gefühlszustand. Dann mache ich etwas, um etwas zu bewirken. Aber wenn ich den Ton geschehen lasse, dann ist es eine Übung des Geschehenlassens. Ha. Ha. Und dann, indem das Gefühl verbrennt und sich auflöst, ha. Ha. Verändert sich der Ton. Ha. Ha. Und ich kann entdecken, dass sogar die Stille einen Ton hat. Ha. 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 Der Ton wird sich so entwickeln, wie sich das Gefühl entwickelt. Und hat zwei Funktionen. Einmal, er löst noch mehr und gibt dadurch dem Gefühl mehr Raum. Und er hilft dir, von alleine tiefer und tiefer zu dem Gefühl zu werden und in das Gefühl hineinzusinken. Man kann das selber als Bewusstheitsübung dann auch als eine Form von Meditation begreifen, wenn man das will. Die Bewusstheitsübung geht ohne Ton. Als Form von Meditation durchführen, wenn man interessiert ist, jeden Tag ein bestimmtes Ritual, morgens eine halbe Stunde oder abends durchzuführen. Es ist sicherlich die bessere Möglichkeit zu meditieren, als wenn ich mich darin trainiere, Gefühle zu beobachten. Weil wenn ich mich darin trainiere, Gefühle zu beobachten, trainiere ich mich letztlich in der Dissoziation, in der Trennung vom Gefühl, was man als Kind sowieso viel zu sehr gemacht hat. Stattdessen, und das ist der Unterschied, ganz fühlen, dem Gefühl Raum geben, ohne etwas zu wollen und in das Gefühl hineinzusinken. Und es zeigt sich einfach, dass Menschen auf diesem Wege leicht zum Aufwachen finden. Eine vollständige Hingabe und vollständiges Nicht-Tun, vollständiges Loslassen. Das ist das, was in diesen Übungen geschieht. Und wenn der Zuschauer jetzt mitgemacht hat, kann er auch wieder die Augen öffnen und sich vielleicht der nächsten Frage wieder zuwenden.
Hat jedes Gefühl eine Entsprechung auf körperlicher Ebene?
Nein. dieses Gefühl hat, ist begleitet von einer Aktivierung des Körpers. Herzschlag nimmt zu, der Puls, meistens nimmt der Atem zu, wird der Atem intensiver. Angst ist ein Gefühl, was eine sehr starke Energetisierung mit sich bringt, Wut auch. Das geschieht deswegen, weil wenn ich Angst habe, dann muss ich, 4 Millionen Jahre war es so, musste ich dem Säbelzahntiger entweder Paroli bieten, mich wehren oder so schnell wie es geht abhauen. Also macht es Sinn, dass Angst oder auch Wut, das Aggressive, um mich zu verteidigen, den Körper maximal energetisiert. Andere Gefühle verändern auch den Atem. Traurigkeit ist ein weniger bewegtes Gefühl und der Atem verändert sich aber auch. Jeder merkt es beim Weinen. Das Weinen ist im Kern eine Atemveränderung. Immer gehen Gefühle einher mit einer größeren Aktivierung. Aber diese Aktivierung ist zum großen Teil unspezifisch. Das heißt, die Gefühle haben nicht eigene abgrenzbare körperliche Muster. Und was jetzt der Mensch meistens spürt, körperlich, wenn er etwas fühlt, ist oft viel mehr die Reaktion auf das Gefühl als das Gefühl selbst. Weil Angst ist eine Energetisierung. Aber wenn ich jetzt im Hals diese Enge spüre, dann ist das eigentlich das Festhalten dieser immensen Energie, vor der ich wiederum Angst habe, und ist eigentlich die Reaktion auf die Energetisierung. Wenn ich einen Druck im Bauch spüre bei der Wut, dann ist das bereits das Festhalten der Wut und nicht die Wut selbst. Mit anderen Worten, und dann kommt noch was hinzu, etwas anderes, was körperlich spürbar ist, ist der Impuls, der aus dem Gefühl entsteht. Wenn ich also Wut bin und auf den Tisch hauen will, dann ist das der Impuls und nicht das Gefühl. Das heißt, es gibt verschiedene Schichten von Körperaktionen und Reaktionen, die mit dem Gefühl zusammenhängen, aber nicht das Gefühl selbst sind. Und vor allem hat es sich, nachdem jahrzehntelang der Körper ignoriert wurde, hat es sich so durchgesetzt, von den Gefühlen nur noch die körperliche Seite wahrzunehmen. Und das ist eine ganz, 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 ganz schlimme Verarmung. Weil den Körper spüre ich hier auf diesen 1,80 Meter mal 40 mal 40. Aber wenn ich traurig bin, dann merke ich, dass die Traurigkeit ganz grenzenlos ist. Die ist unendlich weit, weil ich die Traurigkeit nicht mit dem Körper fühle, sondern wir können höchstens sagen, mit dem Herzen. Und dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass das Herz eben ganz weit ist, um diese ganz grenzenlose Traurigkeit zu fühlen. Die wird nicht mit dem Körper wahrgenommen, sondern mit einer anderen inneren Wahrnehmung. Man kann nicht wirklich sagen, wie das Wahrnehmungsorgan ist, aber wir können es das Herz nennen. Und es ist definitiv etwas anderes als die Körperwahrnehmung, die einen bestimmten Druck, bestimmten Atem, bestimmte Tränen beinhaltet, ist das Gefühl selbst etwas anderes. Und dann gibt es auch noch die tieferen Erfahrungen, die wieder was anderes sind. Also die Stille und die Leere und der Frieden, die sind deswegen was anderes, oder man sieht schon, dass es was anderes ist, weil die einhergehen mit einer Rücknahme der Körperaktivität. Die Glückseligkeit in der Stille geht einher mit einer Abnahme der Atemfrequenz. Von Ramana wurde berichtet, dass der nachmittags, wenn er in der Stille war, einen Atemzug nach 30 Minuten wieder machte. Aber jeder erlebt das, wenn er sich in die Glückseligkeit, in die Stille versenkt. Der Atem wird still, der Herzschlag wird ruhig, weil es wird kein Sauerstoff mehr gebraucht, weil der Mensch in der Glückseligkeit immer stiller wird. So, das heißt, dass die tieferen Erfahrungen ganz deutlich etwas wirklich anderes sind als die Gefühle, und es ist wichtig, diese als so unterschiedlich wahrzunehmen. Sie sind auch deswegen anders, weil Gefühle immer einen Anlass haben und dann aufwallen und dann wieder ausklingen. Und die tieferen Erfahrungen, die bleiben, die haben keinen bestimmten Anlass, sondern sie sind einfach da, wenn der Schleier weg ist. Also erstens, die Gefühle nehmen wir nicht mit dem Körper wahr. Das sind nur Begleitphänomene. Und zweitens, neben den Gefühlen, die wir mit dem Herzen wahrnehmen, nehmen wir die tieferen Erfahrungen als etwas anderes wahr, wieder mit einem anderen Wahrnehmungsorgan.
Nämlich?
Ein Wahrnehmungsorgan, das keinen Namen hat. Was keinen Namen hat, das ist, was wir wirklich sind. Aber was nicht mit einem Namen zu bezeichnen ist, es ist nur deutlich eine wirklich andere Wahrnehmungsdimension. Und es zeigt sich, wenn wir nach der Qualität dieser Wahrnehmung fragen, sie ist definitiv körperferner als die Gefühle. Was sich eben daran zeigt, dass die Aktivität des Körpers immer stiller wird, je intensiver diese tiefen Erfahrungen da sind. Das sind Unterscheidungen, die ich noch nirgendwo gelesen habe, die für mich ganz selbstverständlich sind und die für mich sehr, sehr nötig sind. Zum Beispiel auch nötig sind, wenn jemand herkommt, ein Psychoanalytiker, und sagt, ja, das sind nur Gefühle, die wieder auftauchen als wiedererlebtes Gefühl von früher und. Wenn man erstmal sieht, wie diese Wahrnehmungen sich wirklich unterscheiden, kriegt man eine viel größere Klarheit daran.
Es wird ja auch häufig gesagt, es ist wichtig, die Gefühle zu fühlen und nicht auszuagieren, aber ja. Keiner erklärt eigentlich so genau den Unterschied. Vielleicht könntest du das jetzt.
Erstens den Unterschied zwischen ausagieren und fühlen, zweitens den Unterschied zwischen Körper und Gefühl, was sich da abspielt. Nirgendwo gibt es diese Unterscheidung. Und Menschen, die zu mir herkommen, sind sehr erstaunt, was allein, wenn sie lernen, das alles zu unterscheiden, was das für eine größere innere Klarheit bringt.
Also ausagieren ist kein wirkliches Fühlen, sondern quasi eine Ersatzhandlung.
Richtig.
Womit eigentlich das Gefühl sogar noch unterdrückt wird.
Richtig. Richtig, das Ausagieren der Wut ist der Versuch, die ganze Energie dieser Wut, das innere Kochen, all das nach außen zu bringen, um es selber nicht fühlen zu müssen. Und dass die Wut selber kann eine Vermeidung der Traurigkeit und des Schmerzes sein, die unter der Wut ist. Und so ist sowohl das eine Gefühl, die Vermeidung des Schmerzes, als auch das Ausagieren, die Vermeidung des Fühlens.
Okay, also ein Gefühl kann quasi ein Ersatz sein für ein anderes Gefühl, was
genau.
Schmerzhafter
ist. Genau.
Ich will auch gerne noch einen Begriff von dir erklärt haben, weil jetzt hast du jetzt öfters Seele gesagt. Und das ist auch so ein Begriff, wo fast jeder was anderes drunter versteht. Also
ja, ich glaube, es ist auch in Ordnung, diesen Begriff relativ unbestimmt zu lassen. Wichtig ist, oder so in der Geschichte, hat es einen extrem wichtigen Schritt gegeben. Aristoteles hat gesagt, dass die Seele aus zwei Teilen besteht. Der sinnlichen Wahrnehmung und alles, was über die Sinnesorgane hineinkommt, und der Vernunft. Das, was wir mit dem Intellekt daraus machen, denken, wollen und so weiter. Diese Zweiteilung der Seele war für etliche Jahrhunderte so das prägende Bild. Meister Eckhart hat ganz deutlich gesagt, und ein bisschen vorher kündigte sich das schon an, das stimmt nicht. Die Seele besteht aus drei Teilen, nämlich diesen sinnlichen Wahrnehmungen und der Verarbeitung dieser sinnlichen Wahrnehmung und der Vernunft und dem göttlichen Grund. Und das ist das Wahrnehmungsorgan, mit der Unendlichkeit, die Unendlichkeit wahrgenommen wird. Dieser dritte Teil der Seele. Und das war ein wesentlicher Fortschritt. Ein wirklich wesentlicher Fortschritt, weil dadurch der Ort, sozusagen der Raum, die Potentialität auch der Wahrnehmung der Unendlichkeit klar gefasst ist. Ansonsten ist die Seele, da ist das kollektive Unbewusste, da gibt es dann also eine Gesamtseele und gar nicht so sehr die individuelle Seele. Dann bezeichnet die Seele die Gesamtheit des Psychischen, des Wollens, des Tuns, des Könnens. Ich glaube, dass es ganz gut ist, den Begriff relativ unbestimmt zu lassen. Weil, ja, es kommt dann die Frage nach der Seelenwanderung, gegenüber der man nach meinem Verständnis genauso am besten ganz offen sich verhält. Für mich ist das so, dass in jedem einzelnen Wesen praktisch die ganze Menschheit sich neu erlebt und gelebt wird. Dass ich nicht frage, habe ich bestimmte frühere Leben gehabt, sondern alle Leben, die gesamte Menschheit mit allem, was sie erlebt haben, ist in jedem Einzelnen wieder eine neue Kristallisation. Und alles ist darin enthalten, sodass alle Leben enthalten sind und nicht spezielle individuelle Leben. Ich glaube, dass das ja eine Offenheit gegenüber den Phänomenen und gegenüber mir selber ermöglicht, die ich halte die für spirituell und für alles, für alle Phänomene als viel passender, als einzelne Leben aus dieser Gesamtheit herauszugreifen und die als meine zu bezeichnen.
Ne? Das hört sich so an wie so ein Fortgang vom Ego, ne? So ein,
ja, genau.
Ich finde auch das Erklärungsbild, dass es einfach ein Pool von Erinnerungen gibt, wo man vielleicht was von mitkriegt, aber es hat,
genau,
es ist keine Fortsetzung oder was.
Genau.
Es ist nichts, was, ja.
Und bestimmte Dinge erinnert man mehr, als weil sie einem ähnlicher sind, meiner jetzigen Situation. So. Und das ist es nämlich, wo diese Reinkarnation zu einem spirituellen Hemmnis, das kann man bei Krishnamurti, der hat sehr, sehr ausführlich begründet, warum, dass das zum spirituellen Hemmnis wird, weil es dem Bedürfnis des Ich nach Kontinuität entspricht, so dass ich mich dadurch viel weniger genötigt sehe, mich der Leere, dem Nichts, dem Nichtmehrsein auszusetzen. Und das wiederum ist nötig, um aufwachen zu können, diesem vollständigen Nichts zu begegnen. Wenn ich an diesem, ja, ich werde wieder sein, festhalte und damit diesem Bedürfnis des Ichs nicht aufzuhören entspreche, dann steht mir das diesem vollständigen Loslassen im Weg und kann dadurch das Aufwachen behindern. Da, glaube ich, ist dem Krishnamurti richtig gehend recht zu geben. Und es ist ganz gut, dass wir uns mit diesem zweiten Kapitel ausführlich beschäftigt haben. Weil
das machen wir die anderen was gut.
Das zweite Kapitel ist quasi, wo es um das Fühlen geht, ohne was zu tun. Das ist gewissermaßen der Kern dieser Spiritualität. Das ist etwas, was ich nicht erfunden habe. Ich habe sowieso mehr zusammengetragen als gefunden, sondern was wirklich Eli Jackson Beer, mein Lehrer, entdeckt hat, was für viele spirituelle Lehrer, die aus der Tradition von Puntaji kommen, auch jedenfalls so den Worten nach enthalten ist. Aber Eli hat das so systematisch erklärt und begründet, dass das Beobachten, was man in der Meditation lernt, diese Dissoziation, wo ja auch Osho hatte damals gesagt, Gott, da werden die Menschen noch entfremdeter, als sie hier ankommen, aus dem Westen, ne? Und hat dann deswegen das mit Therapie zu verbinden versucht, damit sie wieder lebendig werden. Aber jetzt diesen Weg zu finden, zu fühlen, ganz zu fühlen, ohne was damit zu tun, das ist wirklich der zentrale Punkt dieser Arbeit zum Aufwachen hin, der das so erfolgreich macht. Das ist die zentrale Unterscheidung, die dieses alte Problem, was Osho damals formuliert hat, wie kann ich verhindern, dass die Menschen durch das Meditieren noch lebloser werden praktisch, sich noch mehr dissoziieren. Wie kann ich das verhindern? Und die Antwort, die damals gefunden wurde, dass man das nebeneinander hermacht, fühlen im Ausagieren und Therapeutischen und meditieren im Stillwerden, im Dissoziieren, das nebeneinander hat es auch nicht gebracht. Sondern das Fühlen ohne was zu tun ist wirklich die Lösung. Darum ist es gut, wenn wir uns damit länger beschäftigt haben. Der dritte Schritt, das dritte Kapitel, das ist eigentlich ziemlich allgegenwärtig. Das ist ja das, was in den ganzen spirituellen Richtungen verabsolutiert wird. Nämlich, dass man sich auch ganz von außen, aus der Distanz betrachten kann. Das ist eine Fähigkeit, die Kinder erst mit 11, 12 Jahren lernen. Das können die Kinder vorher nicht. Und das ist eine Fähigkeit, die man braucht, um die Ichlosigkeit zu erfahren, wo man kein Wahrnehmungszentrum hat, von dem aus man alles betrachtet. Ne? Also dieses sich ganz von außen, dass man auch aus dem Drama aussteigt und diese Distanz zu sich herstellt, ist eine wichtige Fähigkeit, wo man dann auch als Voraussetzung, um den inneren Stress, um die inneren Mechanismen überhaupt wahrnehmen zu können. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion ist da angesprochen. Das ist der dritte Schritt.
Und der vierte Schritt ist Muster verstehen und alle solltest loslassen.
Ja. Ja. In dem vierten Schritt ist die Bedeutung des Sollte. Das war ja auch für Fritz Perls in der Gestalttherapie und der hat es von Karin Horney gelernt. Die haben das bezeichnet als einen inneren Terror, wo das kleine Kind anfängt, das erlebt, zu wenig Liebe zu bekommen und zu allein zu sein. Und das Kind fängt an, sich ein Bild zu entwickeln. Wenn ich erst stärker bin als alle anderen, dann brauche ich nicht mehr die Schwäche zu fühlen. Wenn ich hilfsbereit bin, dann werden sie mich alle lieb haben. Wenn ich mich anecke, dann werde ich Anerkennung kriegen. So bildet sich das kleine Kind zusammen mit dem, was die anderen ihm nahelegen, ein Idealbild. So und so sollte ich sein. Und von da ab jagt es dem nach und entfremdet sich von sich selbst. Und diesen Sprung wieder zu machen, von dem ich sollte so und so sein. Und unsere Gesellschaft heute tut ja auch einiges dafür. Du solltest darin gut sein, du solltest viele Facebook-Freunde haben, du solltest Anerkennung kriegen, du solltest, du solltest, du solltest. Wo der Mensch immer weniger wahrnimmt, was will ich und was fühle ich eigentlich. Und da ist dieser vierte Schritt, beinhaltet das, dass man von dem Sollte wieder zurücktreten kann und wahrnimmt, was man wirklich will. Und mithilfe des Enneagramms kann man seine Verhaltensmuster besser verstehen als mit anderen Mitteln und sieht, wo man vermeidet, wo man nur Ablenkung macht und wo man immer wieder dieselben Verhaltensmuster an den Tag legt, die schon lästig geworden sind und wie man sich davon lösen kann.
Okay. Das fünfte Kapitel ist Körperanspannungen loslassen. Da sagst du zum Beispiel drin, dass Fühlen nur in einem gelösten Körper möglich ist.
Man muss sagen, das lösende Fühlen. Fühlen ist auch im verspannten Körper möglich. Es kann sich jemand seiner Traurigkeit, seiner Wut bewusst werden und es fühlen. Aber bei der Traurigkeit ist es ganz deutlich, dass man erlebt, dass jemand anfängt zu weinen in Form eines Schluchzens. Und das Schluchzen selbst ist schon ein Loslassen und wieder Bremsen. Ist so ein Hin und Her. Man kann das im Atem spüren. Der Bauch löst sich, Luft holen, ausatmen, festhalten. Luft holen, ausatmen, festhalten. Und dann wird meistens die Luft angehalten zwischendurch. Der Mund wieder geschlossen, die Luft angehalten. Und da, wenn man das erlebt und genau wahrnimmt dabei, dann erlebt man als Außenstehender, wie quälend das ist, weil jemand sich zwar die Traurigkeit fühlt, aber nicht lösend fühlen kann, sondern sich darin verkrampft. Und mit Hilfe der Atemarbeit, mit Hilfe der Gefühlsarbeit kann man lernen, den Atem wirklich fließen zu lassen, wie er sich von alleine fließt, die Traurigkeit fühlen, dann intensiviert sich der Atem, dann kommt es zum Schluchzen, aber dann kommt es auch zum längeren Ton des schmerzhaften Tones, und indem dieser Atem frei fließt, das ist ziemlich sicher, dass ich dadurch das Gefühl auch wirklich lösen kann und nicht nur ein Stück, um dann wieder runtergeschluckt zu werden. Das ist der Unterschied. Der verspannte Körper kann auch fühlen, aber die Gefühle können sich so schwer lösen. Aber es ist auch zusätzlich zu befürchten, dass der angespannte Körper, die Anspannungen kommen ja daher, weil bestimmte Gefühle auch nicht wahrgenommen werden wollen, weil sie zu viel Angst machen.
Also ist klar, dass der Körper dann entspannt.
Ja.
Sechstes Kapitel ist die Vergangenheit loslassen.
Ja.
Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, dass das passieren kann?
Ja. Erstens, man muss seine Vergangenheit kennen, um sie loslassen zu können. Wenn zum Beispiel ich mit der Tatsache, dass man mich als Kind, das ist mir nicht zugestoßen, aber anderen stößt das zu, die werden ins Heim gesteckt. Vom Jugendamt, vielleicht vom Jugendamt. Und jetzt kann es sein, dass jemand sein Leben lang damit hadert. Hätten die mich doch bloß nicht ins Heim gesteckt, hätte ich bloß andere Eltern gehabt. Das wäre jetzt ein bewusstes Hadern. Mit diesem bewussten Hadern wird der Schmerz des in das Heim gesteckt werden immer neu erzeugt. Weil man innerlich mit diesem Aufbegehren so tut, als wenn man es noch verhindern könnte. Sodass das Unbewusste immer wieder darauf pocht, nein, du bist aber im Heim gewesen. Es wird wirklich der Schmerz so erzeugt immer wieder, als wenn ich jede Woche ins Heim gesteckt würde. Das ganze Leben lang. Und das ist jetzt ein bewusstes Hadern. Jetzt gibt es aber auch das unbewusste Hadern. Das heißt, dass da diese Ablehnung ist, dass die Wut da ist, aber nicht gefühlt wurde. Dann merke ich das zwar nicht, ich gehe so darüber weg, als wenn alles in Ordnung wäre mit der Kindheit, aber unbewusst ist dieser Groll und dieser Hader da und zerfrisst und vergiftet mich und führt zu psychosomatischen Störungen und führt zu Gefühlsausbrüchen an der falschen Stelle und führt dazu, dass bestimmte und schlimme psychosomatische Krankheiten auftauchen. Also, um mich mit der Vergangenheit auszusöhnen, muss ich diese Situation tatsächlich aufsuchen, die Wut fühlen, den Schmerz fühlen und dann einen inneren Prozess der Auseinandersetzung führen, Zum Beispiel, indem ich daran arbeite, mich in die Position der Eltern hineinzuversetzen. Aber erst nachdem ich die Wut gefühlt habe, wenn ich das zu schnell mache und sage, ja, die konnten nicht anders, ich verstehe das alles, dann ist dieses schnelle Verstehen die Abwehr der Wut, die ich mir nicht zutraue. Ich muss also dann erst die Wut fühlen, gewissermaßen die Wut des kleinen Kindes, das ein Recht auf die Wut hat, um dann danach in der Auseinandersetzung mit den Eltern, mit der Situation dazu zu kommen, das anzunehmen, um dann danach zu kommen, dass es auch eine Illusion ist, mir ständig einzureden, dass mein Leben jetzt viel besser wäre, wenn ich nicht ins Heim gesteckt worden wäre. Vielleicht wäre es jetzt noch viel schlimmer. Ich weiß das dann gar nicht mehr mit Bestimmtheit zu sagen, sodass ich dann auch von daher komme, dahin komme, das loszulassen, diese fixe Idee, alles wäre anders ohne das Heim. Und dann kann ich mich auch fragen, wer bin ich, dass ich den Anspruch habe auf bessere Eltern, auf ein gutes Familienleben und. Und in dieser Auseinandersetzung, kann ich dann wirklich dazu kommen, mich von diesem Hader zu lösen und mich auszusöhnen mit dieser Geschichte, und so dass sie zur Ruhe kommt und dass nicht mehr so viel Energie da drin gebunden ist. Und das gilt auch für Beziehungen, wo ich immer noch denke, dass die Frau mich nicht hätte verlassen dürfen oder mir die Möbel nicht hätte klauen dürfen oder und, dass ich dazu komme, das Stück für Stück und als Ganzes so zu bearbeiten, dass es zur Ruhe kommt. Und dann ist ganz klar und wird immer klarer, dass durch dieses Hadern und diesen inneren Krieg ich nur mir selber geschadet habe. Mich nur selber innerlich zerfresse und in dieser Verkrampfung, in diesem ständigen Kampf, mich innerlich aufräume. Aufreibe, genau.
Gut, das letzte Kapitel ist wahres Loslassen und Angst und dem Tod begegnen.
Das kleine Kind erlebt früh Ängste. Und wenn es etwas älter wird, so 2, 2,5 Jahren, wenn also der Geist wächst, dann werden die Ängste bedrohlicher. Gewissermaßen, weil das Kind mehr wahrnehmen kann. Und es erlebt dann die Angst vor der Dunkelheit. Da gibt es auch oft eine längere Phase, wo das Kind dann zu Mama und Papa ins Bett krabbelt nachts. Die Angst vor der inneren Leere wird projiziert nach außen. Die Dunkelheit draußen ist das Bedrohliche. Oder Gestalten, Gespenster, alles das. Und dann schafft das Kind das, und das Kind braucht es auch, so eine innere Struktur zu entwickeln, an der es Halt findet. Sodass diese Leere, dass man sich vor der Leere schützen kann. Durch Tun, durch Gedanken, durch Dinge, die man tut, wird innerlich so eine Struktur entwickelt. Und das ist gut, für das Kind ist es gut. Aber der Erwachsene normalerweise hält an der Struktur fest und verfestigt die. Und wenn er in die Nähe der Leere kommt, dann gibt es inneres Angst- und Alarmzustand und er macht was. Es gibt ein wichtiges Gefühl, was Menschen kennen, was noch so ein Überbleibsel davon ist, was es immer noch anzeigt. Und das ist das simple Gefühl der Langeweile. Langeweile ist eine innere Nervosität, es muss jetzt was passieren. Ich will jetzt irgendwas machen. Und die ist nur deswegen da, nicht weil man nichts zu tun hat. Weil nichts zu tun haben kann Frieden heißen, wundervoll sein. Aber nein, dieses nichts zu tun erinnert an die Leere, vor der ich Angst habe. Und diese Angst zeigt sich nur als diese Nervosität. Und dann findet der Mensch schon irgendwas, was er zu tun kriegt. Internet, Zeitung, alles Mögliche. Aber da, das ist noch das Überbleibsel von dieser Angst. Und zeigt, wie diese Struktur immer intensiver wird. Und diese Struktur ist, um sich davor zu, vor sich selber zu trennen. Weil Fakt ist, dass diese Auseinandersetzung mit der Leere und dem Tod, die zusammenhängen, vielleicht die Herausforderung des Lebens ist. Solange ich dem Tod weglaufe, kann ich nicht wirklich leben, weil ich bin mit allem vorsichtig. Ich kann mich der Lebendigkeit nicht wirklich nähern, weil die könnte mich an den Tod erinnern. Ich bin ständig dabei, etwas abzuwehren. Umgekehrt, wenn ich mich dieser Angst vor der Leere stelle, wenn ich die Angst zulasse, wenn ich sie einlade. Das Gute ist, wenn ich nicht mehr so die Angst fühle und gleichzeitig verkrampft bin und sie weghaben will, ist die Angst zu fühlen viel leichter und viel einfacher. Und wenn ich dann mich dem Tod nähere und mich damit auseinandersetze, auch dafür gibt es dann Übungen, zum Beispiel die Übung, sich vorzustellen, dass man von einer Schlange gebissen wurde und man kein Gegengift hat und man weiß, in einer halben Stunde werde ich sterben. Dann kann man so nacheinander entdecken, was für Gefühle auftauchen. Traurigkeit, Bedauern, Wut, Empörung, Schuldvorwürfe, warum bin ich bloß in den Wald gegangen hier? Alles versuche, dem auszuweichen. Und wenn man das hinter sich hat, dann kann man sich dem Tod selber nähern und kann das fühlen. Und so können solche Übungen helfen, einen innerlich gefühlsmäßig näher an dieses Phänomen des Todes heranzubringen. Und das kann helfen, das Gefühl auszuhalten, die Angst auszuhalten, ebenfalls wie die anderen Gefühle verbrennen zu lassen. Und das hilft, tiefer zu sinken und tiefer zu sinken und tiefer zu sinken. Und das ermöglicht dann auch, so tief zu fallen, dass man direkt in die Unendlichkeit hinein sinkt, wodurch das Fallen dann nicht auf einen Grund aufschlägt, sondern das Fallen zu einem Schweben wird und zu der Erfahrung dieses unendlichen Raumes, als man selber wird. Das ist das, wo das Aufwachen geschieht, von dem aus dann es sich vertiefen kann, worüber wir anfangs sprachen. Aber auch wenn man nicht aufwachen will, ist die Begegnung mit diesem Tod, und das war allen schon klar, immer Goethe sagt das, wer das nicht wird, dies ständige Sterben und Werden, der geht irgendwie so, schreibt er ungefähr, der geht am Leben mehr oder weniger vorbei. Der ist die ganze Zeit nämlich verkrampft und lebt immer nur mit halbem Gas, mit halber Kraft, mit halber Energie. Er muss sich ständig schützen und wehrt ständig ab. Und so ist diese Begegnung mit dem Tod, mit dem inneren Tod, die innere Begegnung mit dem Tod, die Begegnung mit der Angst wirklich auch ein entscheidender Schritt für die Menschen, die für die das lebendig werden und authentisch werden im Vordergrund steht und die noch nicht so weit sind, dass sie sich mit dem Aufwachen näher einlassen oder befassen können.
Ja. Kann man sagen, also jetzt von deinem, was du gesagt hast und von deiner Ausstrahlung, die hast, habe ich das Gefühl, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit für dich, dieses Buch, und dass es sich verbreitet.
Das ist wahr. Das ist wahr. Ich glaube erstens, dass das Buch unglaublich viel Klarheit bringt über viele spirituelle Fragen, die zur Verwirrung führen. Vorhin hatten wir die Verwirrung über Ich-Stärke und Ich-Loslassen. Die Verwirrung über Tun und Nicht-Tun. Ich glaube, das Buch trägt dazu bei, solcherlei Verwirrungen zu lösen. Aber das Buch macht noch etwas anderes. Es gibt die Methoden, es gibt die wichtigen Zusammenhänge aus der Hand. Es ist nicht mehr, es gibt es aus der Hand so, dass jeder diese Übung von dem Buch zum Beispiel zum großen Teil alleine machen kann und zum Teil mit anderen. Und mir ist durch das Buch deutlicher geworden, dass Übungen alleine zu machen einen ganz eigenen, wichtigen Stellenwert hat. Nämlich, wenn ich mich selber hinsetze und einen Brief an das innere Kind schreibe, dann muss ich diese Angst, das zu schreiben, das 2 Wochen vor mir herzuschieben, ich muss mich wirklich damit reiben und auseinandersetzen, entdecken, was da hochkommt, dann mir die Zeit nehmen, das zu tun, ganz für mich alleine, um es dann hinterher mit dem Gefühl, mich wieder auseinanderzusetzen. Das ist etwas anderes, als wenn ich das in der Gruppe tue, die mich mitreißt, wo ich zum Beispiel in dieser inneren Auseinandersetzung, mir selbst zu begegnen, zum Teil auch vorbeikomme, weil die Gruppe und der andere das alles auffängt. Also die Übung alleine zu machen, hat einen eigenen wichtigen Wert des sich selbst kennenlernens und sich selbst aushalten und sich selbst begegnen. Das ist mir ein wichtiger Punkt, aber mir ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Übungen, und zur Unterstützung gibt es jetzt, das ist auch etwas Wichtiges, einen Online-Kurs, mit dem, wo die Übungen nochmal erklärt werden, wo eine Gruppe da ist, die Erfahrungsaustausch vermittelt und wo man parallel zu diesem Online-Kurs, den man aus dem Internet runterladen kann, auch Live-Chats gibt, wo man mir Fragen stellen kann per E-Mail oder auch an einem bestimmten Nachmittag dann live Fragen stellen kann. Da kriegt man dann also eine Unterstützung für, wenn man die Übungen alleine macht. Es gibt an den verschiedenen Orten, da gibt es dann ja auch die Informationen über die Bewusstheitsgruppen und Mentoren, die bei mir ausgebildet sind, gibt es viele Unterstützung. Was mir am Herzen liegt, ist, dass die Übungen dem Menschen an die Hand gegeben werden, der die Übung dann selber durchführen kann, der selber dadurch Veränderungen bewirken kann, wo man nicht immer nur zu einem Fachmann laufen muss, entweder zum Therapeuten oder zum spirituellen Lehrer, was auch wichtig ist. Die Retreats sind wichtig, das andere sind wichtig. Aber wenn man zwischendurch die Übung macht, dann wird auch verhindert, dass man an einem Retreat eine Öffnung erlebt. Dann kommt der Alltag, wird alles wieder zugeschüttet, halbes Jahr später geht man wieder zum Retreat und wieder eine Öffnung. Aber letztlich merkt man nach einiger Zeit, dass es doch ein ewiges Auf und Ab ist. Wenn man zwischendurch die Übung macht für sich selber, dann gibt es einen Prozess, der einerseits immer höher geht, aber andererseits immer tiefer geht. Vor allem ein Prozess, wo man das nächste Retreat nach einem halben Jahr auf einem anderen Niveau schon beginnt. Also diese Idee, die Übung aus der Hand zu geben, dass Menschen zu zweit sich treffen können und solche Übungen machen, dass man alleine diese Übungen machen kann, das liegt mir tatsächlich sehr, sehr am Herzen. Neben der Klarheit über den seelischen Prozess des Aufwachens und des Prozesses zum Aufwachen hin, da kann man so viel mehr sagen und hat inzwischen so viel mehr Entdeckung und Klarheit, als das so allgemein bekannt ist. Und es zeigt sich, dass das sehr, sehr hilfreich ist, wenn diese Klarheit sich verbreitet und der Einzelne mit dieser Klarheit aus der Verwirrung herauskommt und selber weiß, was er mit sich anzustellen hat, wie er sich selber begegnen muss und dadurch eben weiterkommt, ohne immer nur in der Präsenz eines Lehrers zu sitzen und davon zu profitieren.
Christian, ich danke dir für deine Ausdauer.
Ich danke euch. Ihr musstet diese Ausdauer genauso an den Tag legen.
Ja, es war ein Vergnügen. Okay, vielen Dank.
Danke, ja, dir. Vielen Dank euch.
Vielen Dank.